Hallo zusammen.
Hallöchen, guten Tag, da sind wir schon wieder.
Ja, und wir machen weiter mit dem Songcheck.
Genau, und Johannes, wo bist du überhaupt? Du bist auch schon wieder nicht da.
Ich liege auf meinem Sofa, mich hat's richtig aus der Bahn gekegelt. Ich kann das auch so nicht verlassen, also bleiben wir jetzt mal hierbei.
Ach, guck, dass wir das schon ein paar Mal geübt haben, oder? Das haut uns ja jetzt nicht aus der Bahn.
Nee.
Ja, und wir wissen ja gerade in den Supermärkten, es fehlt ja das Sonnenblumenöl. Warum soll es dann bei uns wie geschmiert laufen? Das ist ja auch so.
Das stimmt, das hätten wir jetzt gebraucht zum Wochenende, ne?
Ja, mein Gott, dann machen wir es halt so. Wir hoffen, der Ton ist einigermaßen und wir checken heute weiter die Songs.
Genau, und wir beschäftigen uns heute natürlich mit der zweiten Hälfte weiterhin des ersten Halbfinals.
Das ist richtig. Und wir haben eine Gästin eingeladen. Wir machen das wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und sollen wir sie einfach mal vorstellen?
Oh ja, würdest du das aber tun?
Ich würde das so gerne tun. Liebe ZuhörerInnen, wir begrüßen in der heutigen Folge eine Frau mit vielen Talenten und mit vielen Interessen. Ich muss gestehen, der ESC ist keins davon, aber genau deshalb ist sie heute wichtig. Denn wir brauchen bei der Bewertung von Eurovision-Beiträgern natürlich auch neutrale Meinungen. Und wer könnte die besser abgeben als diese Frau? Sie ist charmant, hat ein Auge für das Optische, ist selbst sehr musikalisch und kreativ und nicht auf den Mund gefallen. Auf Instagram unterhält sie schon jahrelang ihre kleine Community mit Schminktutorials, Geschichten aus dem Leben und einer kleinen, ach was, einer großen Prise Humor. Sie ist immer ein Highlight. Im ESC-Slang ausgedrückt, sie ist die Höchstpunktzahl, sie ist Petra Mede, sie ist die Startnummer 22. Aber hört doch selbst, herzlich willkommen, liebe Madeleine.
Oh mein Gott, was soll ich dazu sagen? Hallo.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, genau. Also, das müssen wir jetzt einmal dem Zuhörer erklären. Johannes liegt also auf dem Sofa, aus Gründen.
Ja, aus Gründen.
Aus Gründen. Wir sagen die Gründe natürlich nicht, aber vielleicht schaffen wir uns mal einen OnlyFans-Account an, dann können wir den Leuten das ja auch mal präsentieren. Nur wenn wir an unsere Karriere und ans Finanzielle denken. Ja. Ansonsten, Madeleine, du sitzt mir hier gegenüber in meiner Küche.
Genau. In der tollen Küche.
Genau, wir haben die Kopfhörer auf und hören uns jetzt alle und machen jetzt mal so einen kleinen Dreier.
Ja, finde ich gut.
Dann lass uns anfangen.
Madeleine, jetzt habe ich jetzt gerade gesagt, du hast eigentlich relativ wenig mit dem Eurovision Song Contest am Hut.
Ich weiß nicht, irgendwie bin ich nie so in meinem Leben, also ich habe natürlich, ich kenne ein paar Lieder, ich kenne, wie heißt sie, Lena.
Ja.
Ich kenne Stefan Raab, ich kenne den Herrn Siegel, so heißt er doch, ne?
Ja, genau.
Und ich kenne natürlich Gildo Horn.
Das heißt, du hast doch mehr Erfahrung im ESC, als du uns angekündigt hast. Das ist doch schon mal gut.
Oh mein Gott, ich habe gelogen.
Du hast ein bisschen gelogen, aber ist nicht so schlimm. Das machen wir auch. Du passt gut in diese Runde. Das heißt, ein paar ESC-Erfahrungen sind dann also doch vorhanden.
Ein bisschen, ja.
Ja gut, du weißt, worüber wir sprechen. Du kannst mit dem Begriff 12 Punkte was anfangen.
Auf jeden Fall.
Und du weißt auch, dass es um Musik geht.
Natürlich, natürlich,
ach,
natürlich.
Wunderbar. Dann können wir eigentlich mit dem ersten Lied direkt starten. Und das ist Griechenland, oder Johannes?
Ja.
Griechenland setzt in diesem Jahr wieder auf eine Künstlerin. Amanda Tenfjord hat bereits eine lange musikalische Geschichte. Als Tochter eines Griechen und einer Norwegerin erlernte sie schon früh das Klavier und nahm Gesangsunterricht. Und nahm neben der Musik auch ein Studium der Humanmedizin auf. Ganz schön beschäftigt also unsere Frau Tenfjord. Mittlerweile hat sie einige EPs und über 12 Singles im Repertoire. Durch ihre regelmäßigen TV-Auftritte und die Präsenz in der griechischen Musikindustrie wurde die griechische ESC-Delegation auf Amanda aufmerksam. Ihr Titel Die Together beschreibt Gedanken rund um das Ende einer Beziehung. Sehr düster und melancholisch will man sich in diesem Jahr auf den vorderen Rängen platzieren. Ob das gelingt? Für Griechenland, Amanda Tenfjord, Die Together.
Ich muss persönlich ja sagen, ich habe von Griechenland tatsächlich irgendwas anderes erwartet als das, oder?
Ja, ich muss dir zustimmen. Aus Griechenland erwarte ich eigentlich, Ach, auch dieses Traditionelle, dieses, wenn das die ersten 3 Sekunden erklingen, muss ich immer denken so, ach, das ist Griechenland und das fehlt mir dieses Jahr.
Aber setzt sich ja im Prinzip aus dem fort, was wir letztes Jahr gesehen haben, ne?
Ja, da war es ja auch schon nicht so, da ging es ja auch sehr ins Modern-Poppige.
Mhm.
Das muss ja erstmal auch nichts Schlechtes sein. Madeleine, was sagst du denn?
Also, ich finde es eigentlich sehr schön. Also, es ist sehr dramatisch, melancholisch, ne? Natürlich finde ich, im Moment braucht die Welt ein bisschen was anderes als Dramatik und Melancholie. Das haben wir ja genug im Moment, leider.
Ja.
Aber trotzdem ist es ein schönes Lied. Jetzt weiß ich ja nicht, was Griechenland davor so gebracht hat. Ich kenne nur griechischen Wein.
Den gibt es auch immer im griechischen Restaurant. Und die Musik, die da läuft. Du kommst rein und denkst so, aha, das hat so, man fühlt sich, als wäre man in Griechenland. Ich war auch noch nie in Griechenland, aber dieses Gefühl stellt sich ein.
Aber weißt du, dass so beim Essen ist das okay. Aber ich glaube, in meiner Freizeit brauche ich dann doch ein bisschen was, ja, Poppigeres so.
Okay, das heißt also, du bist mit dem Lied eigentlich ganz zufrieden?
Ich finde das eigentlich ganz schön, ja. Also es ist ein sehr schönes Liebeslied, sehr schöne Ballade und es ist eine sehr schöne Stimme. Also ich habe einmal Gänsehaut bekommen am Anfang.
Und weißt du was, die Buchmacher sehen das genauso. Aktuell rangiert Ende März jetzt Griechenland auf Rang 5 bei den Buchmachern. So hoch fahren die seit zig Jahren schon nicht mehr.
Naja, das kann man aber auch verstehen. Das ist ein schönes Lied, finde ich. Du guckst ganz entsetzt.
Also ich gucke ein bisschen entsetzt, weil ich es so gar nicht fühle. Vielleicht muss das bei mir noch zünden, aber ich habe so das Gefühl, es wird auch noch nicht mal ein Instrument gespielt in diesem Lied.
Was ich so relativ sperrig finde an dem Song, ist tatsächlich irgendwie dieser Text mit Kontext aktuell plus irgendwie diese Grundvorstellung, was ja schon irgendwo ein bisschen wahnsinnig ist, wenn ich will nicht, dass das endet, deswegen sterben wir lieber jetzt, dass wir nicht auseinander sind. So vom ganzen Gedanken her, auch wenn es vielleicht ein abstrakter Gedanke ist, der eher so metaphorisch gemeint ist, kann ich mich noch recht schwer mit anfreunden. Mit dem Klang muss ich allerdings mal recht geben. Ich finde den Klang auch ganz schön, aber diese Entzündung macht er bei mir auch noch nicht. Aber gefallen tut es mir trotzdem irgendwie.
Siehst du, Bernhard?
Okay, ich kann das akzeptieren, aber ich weiß tatsächlich nicht. Ja, das ist ein verrückter Text, irgendwie ein bisschen sehr viel Dramatik, was den Inhalt betrifft. Aber eigentlich das Wichtige, worüber wir ja sprechen müssen, ist, kann das auf so einer großen Bühne funktionieren? Es ist ja ein sehr ruhiger Song, den muss man transportieren auf irgendeine Art und Weise auf eine ESC-Bühne für 200 Millionen Zuschauer. Und kann das funktionieren?
Ja, das war das auch, was ich mich irgendwie gefragt habe. Wie funktioniert dieser Song auf der Bühne? Kann man den Fokus nur auf sie legen, dass das reicht? Oder muss es irgendwie noch inszeniert werden, vielleicht mit einem Tänzerduo oder sowas? Oder geht das am Ende völlig unter wie manch andere Songs aus Griechenland, die teilweise, finde ich, sogar noch mehr Potenzial in den letzten Jahren manchmal hatten?
Das heißt, Griechenland wird so ein bisschen noch so eine Überraschungskiste, ne? Das kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Aber mal abgesehen davon, von der Grundlage jetzt des Songs, wenn man das jetzt in Punkte gießen soll, was sagt ihr denn?
Ich würde Griechenland 8 Punkte geben.
Guck mal, der Johannes und ich, ne? Wir sind so richtig Best Friends.
Ach so, also ist jetzt schon Grüppchenbildung hier bei uns, oder was?
Ne, also Johannes, ich habe hier 8 Punkte stehen für Griechenland.
Sehe ich genauso.
Ja?
Okay, also ich merke schon, die beiden tun sich hier gerade zusammen. Ich, das Lied, das kann ja auch euer Lied werden. Dann. Das ist kein Problem. Ich gönne euch das. Ich gebe 4 Punkte.
Die together.
Ja.
We die together.
Gut, während sich die anderen beiden jetzt gegen mich verbündet haben, habe ich ja Zeit mal, euch Island vorzustellen. In Island gibt es nämlich dieses Jahr eine Folknummer. Die drei Schwestern Sigga, Beta und Elin sind tatsächlich Schwestern, die sowohl solo als eben auch als Band in Island musikalisch unterwegs sind. 2011 traten sie noch mit DJ unter dem Namen CCA auf. 2013 gab es den ersten Nummer 1 mit dem Song Ain't Got Nobody. 2022 sind sie wieder am Start und wollen im Mai ins Grand Finale des Eurovision Song Contest in Turin einziehen. Ob ihnen das gelingt? Lasst uns drüber reden. Sigga, Beta und Elin mit Met Hai Candy Soul. So, da haben wir also die drei Schwestern, Sigga, Beta und Elin. Eine Kombo ist erstmal nichts Neues. Zum Beispiel Schwestern hatten wir ja auch schon für die Niederlande vor ein paar Jahren. Und für Spanien, die Schwestern Las Ketchup, die waren auch schon mal da. Aber diesmal wird eine andere Musikrichtung bedient. Wie sieht's denn aus?
Ich finde, es geht schon fast in diese Art Western-Style. Also so Western-Folk-mäßig. Was mich daran dann so richtig verwirrt, ist, wenn man diesen Live-Auftritt beim Vorentscheid anguckt, dieser Cowboy-Hut noch, das zeigt ja ganz genau, dass es nicht nur in meinen Ohren liegt irgendwo. Und was ich dann ein bisschen skurril finde, ist Western auf Isländisch. Verstehe ich noch nicht so ganz. Und dieser Song, ich kann egal welche Stelle ich schalte, ich weiß nicht, an welcher Stelle ich bin. Sowas hatten wir ja schon mal, sowas Ähnliches. Bei diesem ist bei mir das am meisten im ganzen Jahrgang. Ich weiß nie, wo ich bin in diesem Song.
Weiß ich nicht. Also da kann ich dir nicht zustimmen. Ich finde dieses Lied, das ist wie eine aufgehende Sonne. Also so, das ist was sehr Volkisches. Also so, natürlich in Isländisch und Country, das ist ja so, also Country liebe ich ja und ich liebe Frauen, die Gitarre spielen. Ich liebe Gitarrenklänge und also das fängt ja sehr ruhig an und du denkst, du liegst unter einem Sternenhimmel und dann geht die Sonne auf. Also so, dann kommt da ja dieser Break rein, so wuh, und dann, ich habe das beim Autofahren gehört, hab so gedacht, so ich habe richtig Bock auf Arbeit. So, ja, so, ich kann die Welt verändern. So, ich habe richtig Lust.
Wow, also es ist ja scheinbar ein richtiges Motivationslied für dich.
Ja.
Und mich freut ja besonders so, dass du jetzt Johannes schon wieder von Bord geworfen hast. Ihr seid jetzt wieder unterschiedlich.
Ich wechsle meine Sachen,
die du jetzt mit Unterhosen. Bist du jetzt mit an Bord?
Johannes, ich komme jetzt zu dir mit auf die Seite.
Oh nein!
Denn ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich, Madeleine, dass es dir so gefällt. Ich werde mich morgen früh auch mal in den Garten legen und das Lied hören, wenn die Sonne aufgeht. Aber bis dahin muss ich leider sagen, es berührt mich ja so gar nicht. Irgendwie, ich finde auch, es plätschert so vor sich hin. Und ich musste mich ein bisschen generell an diese Musikrichtung gewöhnen, weil Island in den letzten Jahren auch durchaus andere Musik geschickt hat. Von daher war ich ja noch ein paar Tage nicht so bereit, mich auf das Lied einzulassen. Aber ich muss wirklich sagen, es packt mich irgendwie gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Masse von Menschen dieses Lied schätzen wird.
Das kann gut sein. Das, da muss ich dir vielleicht recht geben, das ist schon ein Lied, was ja, wofür man Geschmack haben muss. Also so.
Sind wir also geschmacklos? wir haben doch Corona.
Ja, das kann ja sein, weil durch Corona bin ich ja tatsächlich ein bisschen verrückt geworden. Aber wahrscheinlich ist es etwas, was nur einen bestimmten speziellen Musikgeschmack anspricht. Dafür ist der ESC ja auch berühmt. Also ja. Ich würde dieses Lied niemals aus dem Katalog 2022 rausschmeißen. Ich weiß, dass es sowas geben muss und freue mich immer, wenn tatsächlich auch jemand das sagt, das ist meins.
Ist das vielleicht auch die Sache, dass diese Songs einfach auch ihre Nische finden müssen? Und bei dem einen oder anderen Country-Fan haben wir dann Anklang daran?
Das kann ja auch sein. Diese Musikrichtung ist ja jetzt nicht so oft vertreten beim Eurovision Song Contest. Dieses Jahr tatsächlich mehrmals, aber ansonsten ist es ja eher so eine Sparte, vielleicht aber deswegen auch was Besonderes.
Und es startet im ersten Halbfinale, was deutlich schwächer aus unserer Sicht besetzt ist. Ich würde es nicht chancenlos sehen, weil es halt ein Alleinstellungsmerkmal hat. In dem Halbfinale jetzt, weil die meisten Zuschauer werden ja Estland im zweiten nicht gehört haben. Bis dahin.
Ja, ist es denn quotentechnisch in irgendeiner Weise relevant, was den Sieg betrifft?
Aktuell rangiert es noch unter Deutschland auf 26. Naja. Aber auf Sieg sehe ich es nicht. Ich denke, es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn sie sich fürs Finale qualifizieren würden.
Jetzt stört mich gerade. Wisst ihr das?
Nein, Madeleine, das Gute am ESC ist, es wird ja tatsächlich auftreten. Ne?
Ja.
Also, ob es ins Finale kommt, wissen wir nicht, aber den Auftritt genießen kann man ja am Dienstag vorm Finale.
Das werde ich.
Also hast du jetzt im Prinzip gesagt, sie scheiden auf jeden Fall aus, Bernhard. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, also ich vermute das tatsächlich, dass das wirklich so ein Song ist, der, der vergessen wird, wenn die Sendung vorbei ist, wenn man anrufen kann, dass das schön anzugucken ist, aber relativ unauffällig und dass dann vielleicht andere Lieder dem Ganzen die Show stehen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, kann aber tatsächlich, wenn wir jetzt über Punkte sprechen, da tatsächlich nicht so viel zu beitragen.
Wie viel würdest du denn dazu beitragen, wenn wir über Punkte sprechen?
Ich würde 2 geben.
Oh, ich schließe mich da an. Diesmal sitzen wir in einem Boot. 2 Punkte von mir.
Oh, die together with me. Also. Aber Madeleine, komm, reiß das Ganze nach oben.
Ja, ich fahre jetzt mit meinem Boot über euch drüber. Also ganz hart. Also ich habe mir aufgeschrieben hier, ich habe auf meinem schlauen Zettel hier stehen, 12 Points.
Also weil, ist dein...
Weil das hat mich so berührt... Ich sag's euch, das war wirklich ein, wie sagt man das? Das war hier so der Mercedes in meinem Ohr. Das war einfach schön.
Oh Gott, Johannes, jetzt müssen wir uns ein bisschen schämen, weil wir Madeleine jetzt das Lied verdorben haben mit uns.
Nein, das habt ihr nicht.
Als nächstes ist Kroatien an der Reihe. Mia Dimsic aus Kroatien könnten wir ja mal in unseren Podcast einladen. Die Singer-Songwriterin hat nicht nur musikalisches Talent, sie hat auch mehrere Sprachen studiert, unter anderem auch Deutsch. Seit 2016 veröffentlicht Mia erfolgreich Musik in Kroatien, dabei begleitet sie sich selbst mit einer Gitarre. So auch im Vorentscheid im Februar, bei dem sie sich mit ihrem Song Guilty Pleasure gegen 13 Kandidaten durchsetzen und das Ticket nach Turin gewinnen konnte. Als Inspiration nennt Mia die Sängerin Taylor Swift. Ihr ESC-Beitrag soll auch Elemente der Swift-Songs enthalten. Klingt vielversprechend und bringt Kroatien ja vielleicht endlich mal wieder die lang erhoffte Finalteilnahme. Mia Dimsic, Guilty Pleasure für Kroatien.
Und ist es bei einem von euch schon ein Guilty Pleasure geworden?
Also ich kenne den Song ja jetzt schon ein paar Wochen und... ist bei mir so eine typische Kategorie. Im Vorentscheid selber hatte ich andere Favoriten, also war ich erstmal eine Woche sauer auf den Song, weil der ja gewonnen hat und ich das nicht wollte. So. Und dann näher ich mich so einem Song ja an und ich muss wirklich sagen, dass der transportiert für mich tatsächlich irgendwas. Ich hätte das gar nicht gedacht. Von Hören zu Hören wird der besser. Und ich habe mich richtig dran gewöhnt und also mittlerweile, ich würde jetzt nicht von Guilty Pleasure sprechen, aber ich höre den gern.
Es geht mir ähnlich wie du, also ich war ja auch ein bisschen stinkig nach dem Vorentscheid für mich selber so, weil ich lieber 2 andere Songs gesehen hätte und auch wirklich einen Song hatte, den ich deutlich, deutlich besser fand, auch im Jahrgangskontext, aber... Ich finde, umso häufiger man den Song hört, umso schöner klingt er im Endeffekt. Und ich kann mittlerweile damit ganz gut leben und bin erstaunt im Prinzip, dass Kroatien etliche gute Songs dieses Jahr gehabt hätte. Also da hätten sich andere Länder ein paar Scheiben vorn abschneiden können tatsächlich dieses Jahr.
Ja, tatsächlich, Madeleine, du merkst, wir sind sehr parteiisch und auch beleidigt manchmal, wie so kleine Schulkinder. Und deswegen haben wir dich ja eingeladen. Du hast ja mit den Vorentscheiden jetzt nichts am Hut gehabt und kannst mal einen neutralen Blick auf das Lied werfen.
Ich kenne die gar nicht. Nee, also ich habe das Lied, wann habe ich denn das erste Mal gehört? Vorgestern? Du hörst diese Taylor Swift-Elemente deutlich raus. Das kann ich wirklich sagen.
Du kannst das sagen, weil du bist ja so ein Swiftie, ne?
Ich bin ja so ein Swiftie. Ich hatte ja vor 2,5 Jahren Konzertkarten, die Corona mir leider entrissen hat.
Ja.
Und das war sehr schwer, diese Konzertkarten zu bekommen.
Ach, also wir sind stinkig auf den Vorentscheid, du bist noch ein bisschen stinkig auf Corona, ne?
Das hat mein Herz gebrochen, ehrlich. Taylor Swift zu sehen.
Wahrscheinlich wie bei uns beim ESC in den Niederlanden, ne?
Ich könnte noch weinen, aber nun ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein schöner Song. Aber er ist mir irgendwie zu normal.
Ach, der ist dir jetzt zu normal?
Ja, der ist mir irgendwie zu normal, weil das ist so ein gängiges Modell, weißt du? So, das ist so, das nehme ich immer, das schmeckt gut und kann ich gut mit.
Also macht man nicht viel mit falsch, ist so wie eine Kugel Vanilleeis.
Macht man nicht viel mit falsch, genau.
So einen ähnlichen Song haben wir jetzt, sogar im gleichen Halbfinale schon, ne? Mit Armenien, die für mich ähnlich klingen, oder?
Genau, da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Was ja auch interessant ist, dass diese kleinen Songs tatsächlich untereinander sich dieses Jahr extrem viel Konkurrenz machen.
Ja, seltsam, da ist im Prinzip kein richtiger Trend oder sowas zu erkennen war, bei dieser Art von Songs zumindest, ne? Bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzt, ob beide sich durchsetzen oder vielleicht nur eine oder gar keiner. Weil die Gefahr bei diesem Song ist für mich, dass er vergessen wird, ähnlich wie bei dem davor. Dass man sich, während er gespielt wird, und so geht es mir auch immer wieder, wenn ich ESC-Songs aus diesem Jahrgang jetzt höre, ich mag den, wenn der gespielt wird, ich höre den gerne, und danach vergesse ich ihn, dass es ihn gibt. Das Einzige, was sich bei mir prägnant einprägt, ist tatsächlich der Name.
Ja, ich würde das auch sagen. Also ich höre ihn gerne, ich würde allerdings niemals auf die Idee kommen, für den anzurufen.
Deswegen mal abwarten, wie es wird. Also Finale würde ich zumindest jetzt aktuell noch kein Geld drauf wetten.
Nee, ich glaube, da muss man ja auch wieder das Land in den Blick nehmen. Und da hat Kroatien in den letzten Jahren fast immer Pech gehabt. Und gerade auch mit viel, viel stärkeren Liedern konnten sie sich nicht qualifizieren. Von daher, da habe ich auch meine Bedenken. Wir werden sehen.
Punktetechnisch, was würdet ihr sagen?
Also ich würde, ich habe sehr lange drüber nachgedacht. Ich war immer so zwischen Griechenland und Kroatien, aber Kroatien hat dann für mich dann doch eine Schippe draufgelegt und ich bin bei einer guten 10.
Wow.
Oh.
Würde ich sagen.
Ja.
Es ist ein gutes Rezept, was die Dame da abliefert. Also eine gute 10.
Ich würde 5 Punkte beisteuern. Ich mag den Song. Ist auch für mich nicht der Klo-Song, aber es reicht auch nicht für die ganz oberen Ränge bei mir.
Dann würde ich das nochmal ergänzen mit 6 Punkten. Irgendwie denke ich, ja, das hat Potenzial. Ich freue mich auch, dass es diesen Song in diesem Jahr gibt. Aber dann war es das auch. Wir machen weiter mit Norwegen. 2022 dürfen sogar Mondgestalten am ESC teilnehmen. Klingt kurios, ist aber so. Zumindest wenn man der Biografie des norwegischen Duos Subwoofer glauben mag. Die beiden als Wölfe verkleideten Interpreten nennen sich Jim und Keith. Nach eigenen Angaben starteten sie vor über 4 Millionen Jahren ihre musikalische Karriere auf dem Mond, der damals noch ein Planet war. Förderer, also ihr persönlicher Ralf Siegel, ist der DJ Astronaut ebenfalls auf der Bühne präsent. Mit dem spacigen Song Give That Wolf a Banana gab es als gesetzter Favorit im norwegischen Vorentscheid einen Durchmarsch. Jetzt soll dasselbe im ersten Halbfinale des ESC geschehen. Haben wir es hier mit dem Spaßeck des Jahres zu tun und wird dieser vielleicht zur ernstzunehmenden Konkurrenz? für Norwegen Subwoofer Give That Wolf a Banana. Ja, haben wir es mit dem Spaßeck zu tun?
Ich denke schon. Also Spaß macht die Nummer auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich kann mir das gut auf dem Dancefloor vorstellen. Und ich glaube, wir haben darüber ja auch schon vorher gesprochen, dass ich das Lied irgendwoher kenne und auch schon vorher gehört habe. Und ich glaube tatsächlich, so wie du gesagt hast, es läuft bei TikTok ja auch sehr viel. Und ja, aber es catcht mich nicht. Aber es macht Spaß.
Also es ist tatsächlich bekannt schon über diesen ESC-Radius hinaus.
Ja.
Wenn man es schon gehört hat. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut.
Das ist eine ganz gute Sache, ja.
Mhm. Johannes, was sagst du?
Ich verstehe den Spaß bis heute nicht bei dem Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat bei mir noch nicht eingesetzt. Die Hoffnung war bei mir nach dem norwegischen Vorentscheid da, dass ich sage, vielleicht setzt der Spaß bei mir irgendwann bei diesem Song ein. Ich hoffe dann irgendwann im Endeffekt auf der Bühne beim ESC, obwohl ich glaube, er wird nicht anders werden als beim norwegischen Vorentscheid. Liegt vielleicht auch einfach an mir, aber die Strophen finde ich noch ganz gut immer. Das mag ich, das ist schön gesungen, das ist schön weich, smooth. Aber dann dieses ganze Gehampel, für mich ist das so auf dieses, oh, jetzt haben wir Spaß. Und das mag ich in keinem Bereich des Lebens irgendwie so. Dieses, oh, jetzt sind wir aufgesetzt fröhlich. Und das wirkt für mich so. Aber kann bei mir auch nur so ankommen, kann mir auch vorstellen, wie Madeleine sagt, wenn es jetzt schon viral irgendwo geht, dass es durchaus erfolgreich sein kann. Interessant dabei ist, dass es in Quoten auch im Moment auf 7 steht. Mal sehen, wie sich es gegen die anderen ganzen Spaßnummern schlägt, aber ich glaube, im Moment ist es die höchst gewettete. Wie findest du es denn, Bernhard?
Ja, also ich habe bei vielen Ländern und bei vielen Liedern ein Problem, und zwar muss man es ja immer in den Kontext des Jahrgangs setzen. Und der Jahrgang ist, das liest man ja auch viel in den Foren im Internet und bei ESC-Fans, der Jahrgang ist sehr schwach.
Ja, leider.
Und wenn ich jetzt Give That Wolf a Banana in den Kontext des Jahrgangs 2022 setze, finde ich das relativ gut. Muss ich sagen, also gehört zu meiner Top 10 des diesjährigen Jahrgangs, einfach gerade weil es mir den Raum lässt, Spaß zu haben, weil ich die auch irgendwie ulkig finde, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Da hat man das einzige Mal die Chance, vor ganz Europa aufzutreten und sagt gar nicht, wer man ist. Das finde ich irgendwie auch mutig. Aber ja, so eine Geschichte wie mit dieser Mondgeschichte da durchzuziehen, ja, macht das Ganze halt irgendwie besonders. Die grenzen sich halt ab. Und dann ist das schon für mich ein Grund, dass die sich in meiner persönlichen Rangliste tatsächlich sehr weit oben platzieren.
Ja, das mit so ein bisschen Storytelling oder sowas, das ist ja auch eine ganz clevere Nummer. Ist ja auch eine super Marketingnummer, oder wenn man sich das anguckt, wie Norwegen das letztes Jahr gemacht hat, was da jetzt echt dran war und was nicht, glaube ich, werden wir jetzt auch nicht erfahren. Aber diese Nummer mit Tix und Aserbaidschan letztes Jahr, sehr herrlich, müsst ihr euch angucken. Tix und Effendi, nochmal Tipp für diejenigen, die es damals nicht auf YouTube verfolgt haben oder auf den Instagram-Kanälen. Ich finde, das ist schon ein ganz cleverer Gedanke dahinter. Und ich finde auch, dass du recht hast, dass der Kontext im Jahrgang den Song aufwertet. Setze ich den in einen starken Jahrgang im Kontext, sage ich teilweise sogar für meine Ohren Finale Never Ever, wenn das einen anderen Gag-Song trifft. Aber ich habe auch viel gelesen, dass der relativ viel Anklang findet. Also scheinen eher meine Ohren zu sein.
Na, allein in dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ich weiß nicht, Madeleine, ob es dir auch so geht, wir haben jetzt so viele Lieder, die eher melancholisch sind, und ich habe mich jetzt richtig gefreut, mal eine andere Musikrichtung zu hören.
Also ich finde schon, es macht Spaß, und ne, es ist ein verrückter Text, sage ich jetzt auch mal, ne? Gib dem Wolf eine Banane.
bevor der meine Oma frisst.
Na, und es ist schon eine Dancefloor-Nummer, ne? Wo du schön.
Ja, und das haben wir dieses Jahr ja fast gar nicht, diese Dancefloor-Nummern. Und da, denke ich, wird er punkten. Und ich glaube, über Finale müssen wir gar nicht sprechen. Man kann eigentlich nur darüber sprechen, welche Platzierung er im Finale im Endeffekt bekommt. Und da sehe ich auch, wie Bernhard im Kontext, nicht nur in deinem eigenen Geschmack, die Top Ten durchaus als realistisch.
Also ich auch.
Ich tatsächlich auch. Also einfach, weil die auffallen werden und weil die so wichtig sind für den Verlauf einer guten Show, weil sie ja tatsächlich nach zwei, drei stillen Liedern nochmal Pep reinbringen. Und eigentlich wünschen wir uns ja alle, wieder unbeschwert tanzen gehen zu können. Und da ist das Lied natürlich perfekt für.
Wie genau diese Songs am Ende dann abschneiden, werden wir, denke ich, nach den Proben wahrscheinlich besser beurteilen können, wenn man das ganze Staging und die ersten Eindrücke bekommt. Aber aktuell von 4 bis 10 ist alles drin, denke ich mal.
Klingt auf jeden Fall realistisch. Und ich würde da tatsächlich auch, um zu den Punkten zu kommen, dem Ganzen einfach mal 10 Punkte geben. Einfach aber tatsächlich, weil es mir an anderen Favoriten fehlt.
Ich gebe dem Song 6 Punkte. Ich komme mit dem Refrain immer noch nicht zurecht. Aber tanzen muss man auch können bei einem Jahrgang. Und das ist einer der wenigsten Songs, wo man das wirklich drauf kann.
Also ich bin da auch eigentlich so bei 6, 7 Punkte.
Ja, also, 6 oder 7, Madeleine?
6. Dann sind der Johannes und ich auch wieder zusammen.
Wir sind wieder in dem Boot zusammen.
Ja. Ach, jetzt fang doch damit nicht schon wieder an. Es geht weiter mit Österreich. Was wäre ein ESC-Jahrgang ohne einen DJ-Song? In diesem Jahr schickt ihn Österreich ins Rennen. Nach Conchita und nach einem brennenden Klavier und nach der französisch singenden Zoé doch nochmal eine echte Erweiterung der Bandbreite. Lumix macht seit dem 11. Lebensjahr Musik, produziert, mischt und remixt eigene Texte sowie musikalische Klassiker. So zählt auch ein Mix des Liedes Major Tom zu seinen größten Erfolgen. Beim ESC muss es aber ein Originalsong sein. Deswegen holte man sich Verstärkung, und zwar von der 18-jährigen Pia Maria aus Tirol. Die gelernte Maskenbildnerin nahm gemeinsam mit dem DJ bei der internen Auswahl für den Eurovision Song Contest teil. Die beiden setzten sich durch und nun sind sie hier. DJ Lumix featuring Pia Maria, Halo für Österreich. Jetzt habe ich gerade vorgelesen, was wäre ein Jahrgang ohne einen DJ-Song, und habe mir dabei auch gerade gedacht, oh Gott, jetzt werde ich gleich von Johannes geköpft.
Ja, für mich kann es gerne Jahrgänge ohne DJ-Songs geben. Aber der Lumix hat uns ja zugehört, der überlegt sich ja bis Turin jetzt noch was. Das hatten wir in einer der letzten Folgen.
Genau, wir haben dem ja was empfohlen.
Genau, dass er da jetzt nicht nur rumsteht oder an dem Pult, weil man darf mit 6 Leuten auf der Bühne sein. Bei so einer Abtempo-Nummer können sie vom Glück sagen, dass sie die Background-Vocals ja einspielen dürfen. Ich bin sehr gespannt, was dort auf der Bühne passieren wird. Also ich kann mir eine schlechte Umsetzung vorstellen. Sie springt ein bisschen da rum, versucht diesen Song zu singen und er hockt hinter dem Pult und scratcht am besten noch. Das wäre so die Horrorvorstellung dieser Performance. Ich finde, da muss richtig rangegangen werden, dass geguckt wird, wie könnte man diesen Song inszenieren, weil ich finde, dass er unbedingt ins Finale gehört, weil es auch eine der tanzbaren Nummer ist. Es ist, finde ich, eine Nummer, die mehr Pep irgendwo reinbringt, ein bisschen mehr nach vorne geht als viele der anderen, die so seicht verlaufen. Und ich bin sehr gespannt auf die Bühne. Wie geht's euch?
Also Johannes war jetzt mal kurz die wilde Wutz hier. aber hat man so rausgehört, Johannes ist ja nicht so ganz der DJ-Fan.
Aber er mag ihn.
Er mag ihn.
Also ich habe rausgehört, dass Johannes doch sehr angetan ist.
Vom Song insgesamt? Ich glaube, ja. Das habe ich auch rausgehört. Ja. Geht es dir denn ähnlich, Madeleine?
Puh. Es ist tanzbar, wenn wir jetzt darauf gehen. Natürlich, Ja, ein DJ sitzt immer hinter seinem Pult, also man kennt es doch eigentlich nicht anders.
Ja, das Problem ist nur, beim ESC ist ja die Regel, die Musik wird vom Band eingespielt. Daher die Frage, warum brauchen wir dann den DJ?
Ach so.
Ja, dann also, wir hatten in einer der vorigen Folgen gesagt, wieso hat man nicht dann, wenn der Song derjenige von Lumix ist und dass sich die Künstlerin dazu gut, im Prinzip gesagt, dass das Songschreiben, also Songwriting und Musik von ihm ist und er sozusagen eher als Komponist auftritt und die Künstlerin dann auftreten lässt und ein bisschen mehr Freiheiten lässt. Beim ESC macht diese DJ-Nummer ist für mich keinen Sinn. Also jemanden dahinter stehen zu haben, der irgendwie so scratcht oder sonstiges, das ist für mich völlig absurd. Aber das könnte man natürlich genauso gut bei irgendwelchen anderen Instrumenten oder einer Band oder sowas behaupten. Diese Argumentation würde ich schon verstehen, aber das macht für mich halt so keinen Sinn. Das ist vielleicht mein eigener Kopf.
Ja gut, aber abgesehen davon, was jetzt Sinn macht und was nicht, wie ist denn das Lied?
Ist okay.
Ist okay, ja?
Okay.
Okay. Ist okay. Wisst ihr was? Also ich finde das Lied auch okay. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, das hat einen unheimlich hohen Nervfaktor, dieses Lied, oder?
Ja. Ja.
Und deswegen liebe ich es, weil ich brauche genau solche Lieder beim ESC, die so, wo ich so, oh Gott, ich kann es nicht nur einmal hören. Oh Gott, ich möchte es doch noch einmal hören. Weil diese Stimme, das ist ja jetzt nur die Studioaufnahme, die ist ja so ein bisschen quäkig. Von der Pia Maria. Und dann ist dieses Lied so schnell, es ist ja tatsächlich auch, glaube ich, schon nach 2,5 Minuten vorbei, obwohl man 3 Minuten hätte investieren können. Es ist ja, extrem witzig. Und ich glaube, es läuft extrem Gefahr, dass das live überhaupt gar nicht umsetzbar ist. Also ich habe eine große Angst, dass die Sängerin das live gar nicht singen kann, weil das ja auch so schnell ist. Also da bin ich total gespannt, wünsche ihr natürlich unheimlich viel Glück und hoffentlich kann sie es auch, aber da bin ich tatsächlich richtig gespannt, wie das live umgesetzt wird. Nicht nur, ob der DJ da scratcht, sondern auch, ob die Sängerin was kann.
Ja, und diese Kombination sehe ich eine große Gefahr für Österreich dieses Jahr. Diese Mischung aus Bühnenperformance und Gesang, dass einer der beiden Komponenten schief geht und im Endeffekt dann alles in dem Jahr für sie schief gehen könnte.
Also das macht für mich aber insgesamt so als Gesamtpaket spannend und ist auch der Grund, warum das eigentlich so für mich das beste Lied in der heutigen Folge ist.
Wie viele Punkte gibst du denn an dem besten Lied in der heutigen Folge?
Ich gebe 10.
Oh, das ist eine Ansage.
Ich gebe wirklich 10, weil es ist das Gleiche wie bei Norwegen, ist so die Handvoll Liedern, die wirklich zum Tanzen animieren. Und ja, ob ich das gut finde oder nicht, der Ohrwurm ist ja garantiert. Und so ein bisschen halt Guilty Pleasure Charakter. Also nicht wie das Lied jetzt im Jahrgang, sondern wie der klassische Guilty Pleasure Fall. Ja, ich muss das immer wieder hören und 10.
Ich gebe 6 Punkte.
Ja.
Und Madeleine?
Ich bin da tatsächlich so bei 4.
Oi.
Also so, das ist schon so ein Lied, wie du sagst, das wird mich irgendwann nerven. Das kann ich mir 1-2 Mal anhören und dann denke ich so, ja, lass mich mal noch ein Glas Wein trinken.
Und dann wird es auf Dauerschleife.
Vielleicht.
Kommen wir nun zu Portugal. Mit Maro gibt es eine weitere Singer-Songwriterin im Kontext. Die studierte Musikerin lebt in Portugal und Los Angeles. Den portugiesischen Vorentscheid gewann sie mit Unterstützung von Jury und Zuschauern. Beide gaben ihr im Finale die Höchstpunktzahl von 12 Punkten. Das melancholische Saudade, Saudade qualifizierte sich somit für das Semifinale in Turin. Ob es einen ähnlichen Erfolg im Mai feiern kann? Für Portugal, Maro, Saudade, Saudade. Saudade, ein Lied übers Vermissen.
Ich vermisse da auch sehr viel.
Oh, das klingt interessant, Madeleine. Schieß los.
Ja, ich vermisse das Gefühl da drin. Also ich habe es irgendwie nicht so gefunden. muss ich leider sagen. Ich muss einmal kurz... Also wirklich, ich vermisse das Gefühl da drin. Es ist sehr langsam. Das ist schön, sehr entspannend, ja. Aber das wäre jetzt tatsächlich so eine Nummer, die würde ich hören, wenn ich so, ja, ins Bett gehe. Das als Einschlaflied.
So zum Abschalten.
Zum Abschalten, aber wenn ich nichts mehr brauche. Also wenn ich eigentlich an nichts denken möchte. Aber so irgendwie, also mir fehlt da eine ganze Menge. Der Pep, das Gefühl, dieses Abholen, dieses Mitträumen. Wenn du so ein Lied hörst, du hast ja auch immer so ein bisschen Kopfkino in deinem, hier oben und denkst und stellst dir irgendwas davor. Und da ist so wirklich, da kam so nichts bei mir im Kopf. Ich habe ja so schon nicht viel im Kopf, aber ne? Also da war so gar nichts mehr. Deswegen sage ich, das perfekte Einschlaflied für mich, wenn ich an nichts denken möchte.
Also nichts für die ESC-Bühne.
Das ist sehr schwach. Ich glaube nicht, dass das hoch platziert wird.
Ich glaube, es hat extremes Glück, dass es im ersten Halbfinale gelandet ist. Weil im zweiten hätte ich die Chancen für den Finaleinzug deutlich geringer gesehen. Auch wenn sie sich komischerweise aktuell in den Quoten noch auf Rang 12 halten. Ich weiß nicht, ob das so viel Anklang findet oder ob das eine Spekulation einfach nur ist, ob das funktionieren kann. Mein Geschmack trifft es ähnlich wie beim Madeleine irgendwie noch gar nicht. Ich kann diesen Sinn des Songs noch nicht so ganz verstehen. Wenn ich Gefühl transportieren will, und das muss ich ja in einer solchen Art von Nummer, dann muss da irgendwas kommen. Oder es setzt bei uns jetzt einfach noch nicht ein. Ich finde das sehr gefühllos gesungen. Und der Auftritt beim Vorentscheid, also allein dieser Bühnenauftritt war ganz grausam, fand ich. Also die Klamotten, die sie anhatten, sahen für so eine Gruppe, die da zusammensaß, bunt durcheinander gewürfelt, aber nicht mit Absicht, sondern einfach nur, was hatten wir gerade im Kleiderschrank? Ach, nimm mal mit der Blümchen, das sieht doch ganz schick aus. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so hart mit umgehe mit diesem Song, aber nee, Portugal hatte schon bessere Songs. Was ich gut finde, ist, der Hauptteil auf Englisch ist.
Ja, das macht ja Portugal seit letztem Jahr, dass man nicht nur auf Landessprache singt, sondern eben auch auf Englisch. Ich glaube, das tut dem Song auch ganz gut. Ich würde mich euch aber anschließen, mir gefällt es auch so gar nicht. Und ich habe so gerätselt, woran liegt das? Man will ja auch dem Künstler nicht sein Lied irgendwie blöd reden oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher konzipiert ist für, ja, ich habe so eine Vorstellung gehabt von, das in so einem kleinen Café oder in so einem ganz kleinen, intimen Club, in so einer ganz minimalistischen Atmosphäre vorzutragen, dann wirkt das bestimmt. Mag ich gar nicht bezweifeln, aber für so eine große Bühne ist das Lied und die Performance und wie es da vorgetragen wurde, glaube ich, überhaupt nicht geeignet.
Ich kann es mir aber ähnlich vorstellen wie Bernhard, wenn das so ganz, ganz kleine Clubkonzerte sind, wo keine 50 Leute da sind fast, dass so eine intime Atmosphäre aufgebaut wird. Ich glaube, dafür ist dieser Song wirklich geeignet. Oder im Café im Hintergrund oder bei der nächsten sommerlichen Grillfeier, wo es im Hintergrund läuft und die Musik gar nicht so laut ist. Wo es darum geht, mit Musik einfach nur Atmosphäre im Hintergrund zu haben, dass es eher so Atmosphärenmusik ist, als dass die Songs gehört werden hauptsächlich. Ich glaube, dafür wäre er richtig gut. Aber für das größte Musikfest Europas, nee.
Das glaube ich ja tatsächlich auch. Also ich war ja tatsächlich auch letztens in Portugal im Urlaub und kann mich da tatsächlich zu diesem Lied an bestimmten Ecken auch sitzen sehen, was weiß ich. Und dann nimmst du deinen Lieblingsmensch in den Arm und dann guckst du, wie die Sonne untergeht oder sowas. Bei Madeleine ging sie gerade auf, bei mir geht sie dann unter. Und man genießt so diese Klänge. Man kann zwischendurch auch abschalten, aber ich glaube, ESC-tauglich, nein.
Denke ich auch nicht.
Falscher Song am falschen Ort, ist es das? Mhm.
Ja.
Würde ich so sagen.
Da zitiere ich Cornelia Jacobs aus Schweden. I found the right one at the wrong time.
Yes.
Und gehe dann mal galant zur Punktevergabe über und bin ganz gespannt. Was sagt ihr denn?
Ich gebe 3 Punkte.
Ich würde auch bei 3 bleiben, tatsächlich, weil trotzdem ist es ja irgendwie sehr entspannt, das Lied.
Ich tue meine 3 dann auch mit rein.
Ja.
Da sind wir uns sehr einig eigentlich, ne?
3 Leute, 3 Punkte, das ist doch wunderbar.
Gott, was sind wir Mensch. Uns einig bei Portugal?
Ja.
Jetzt sitzen wir zusammen in dem Boot.
Ja, genau.
Ach.
Nee. Und wir beschäftigen uns wie in jeder anderen Folge auch mit einem Big Five-Land. Und heute haben wir uns für Deutschland entschieden, Madeleine. Genau, und das haben wir ein bisschen für dich vorbereitet. Ich lese dir mal vor, ja?
Ja.
Deutschland hat in diesem Jahr wieder in einem Vorentscheid entschieden, wer beim ESC antreten darf. Die Wahl fiel auf Malik Harris. Von Hause aus musikalisch, Großvater war Opernsänger, Großmutter Pianistin und kommunikativ, Vater Ricky war lange Zeit Moderator einer Talkshow, startete Malik schon früh mit Musik. Gerade auf Streaming-Plattformen war er direkt erfolgreich und erhielt eine Lobby. Eine ganze Woche war Malik zur Veröffentlichung seiner Single When We Arrived auf dem Times Square Billboard zu sehen, und zwar in New York. Wohl einer der größten Meilensteine seiner Karriere. Kommt jetzt der nächste? Mit dem selbstgeschriebenen Titel Rockstars wird er Deutschland in Turin auf der Bühne vertreten. Malik besingt die unbeschwerten Kindertage und erinnert sich musikalisch an sorgenfreie Zeiten zurück. Die Daumen sind schon jetzt gedrückt und wir sprechen jetzt über ihn. Malik Harris für Deutschland. Rockstars. So, dann sprechen wir doch mal über Malik. Wir haben ihn ja schon ein bisschen länger begleitet durch die Vorentscheidssaison. Und jetzt darf er tatsächlich zum ESC fahren. Und im Kontext 22, wie sind denn wohl die Chancen?
Ich denke ganz, ganz gut. Also ich kenne ja die anderen Lieder vom Vorentscheid.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, dass das mit der einzigen Lieder waren, wo ich gedacht habe, das kann was werden. Also die anderen Lieder waren alle nicht so stark wie er.
Ja, und da hattest du ja damals auch schon das Gespür für. Du hast uns ja auch geschrieben.
Ja.
Das haben wir ja in dem Podcast damals auch vorgelesen. Da warst du auch schon Malik-Fan.
Ja, da war ich schon dabei. Also da habe ich schon gemerkt, das wird was. Das war mein Gefühl. Und ich muss vor allem sagen, das ist ein sehr schönes Lied. Also, ne, es ist eine Ballade, R&B mit dabei und das holt einen so ein bisschen ab, weil jeder erinnert sich irgendwie gerne so ein bisschen zurück. Das lässt einen so ein bisschen zurückträumen und auch ne, in jedem von uns steckt dieser Rockstar und auch in diesen ja, Rap-Part hat er mich irgendwie so an den jungen Eminem ja, erinnert. Ja,
mir gefällt besonders beim Song, auch wie du sagst, dieser ein bisschen an Eminem erinnernde Rap-Teil. Ja. Ich muss auch sagen, im Vorentscheid war das der Punkt, wo er mich am meisten gecatcht hat irgendwo. Also, wo er das meiste Gefühl rüberbrachte, war mit dem Sprachgesang und diesem Rap-Teil im Endeffekt. Das gefiel mir schon wirklich gut und er hat, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal, dass wir sonst keine richtige R&B-Nummer, / leichte Rap-Anteile, bis auf jetzt sowas wie Stefania aus der Ukraine, was allerdings noch ganz anders ist. Ich glaube, das wird nicht als reine Rap-Nummer wahrgenommen, dass diese Elemente sonst eigentlich kein anderer hat sonst.
Ja, die Grundvoraussetzungen für eine gute Platzierung sind somit ja auf jeden Fall gegeben, das denke ich auch. Was ich am allerschönsten finde, ist eigentlich, ich nehme ihm das so ab, wenn er singt. Ne? Also er singt nicht irgendwas, was man für ihn komponiert hat, sondern wir wissen ja auch, er hat das Lied selber geschrieben und ich glaube ihm das, was er vorträgt.
Ja, ich glaube, weil er auch irgendwo so sympathisch rüberkommt und so echt, Und ich glaube, das ist ja so das Wichtigste, was ein Künstler irgendwie sein muss, um langfristig auch Erfolg zu haben, dass er sich nicht verstellt. Und was er dort singt und wie er sich präsentiert, ich glaube, das ist auch er. Und das macht ihn sehr sympathisch.
Also ich glaube ihm das auch völlig.
Da sind wir uns ja schon wieder richtig einig, mein Gott.
Mein Gott, wir sitzen heute am Ende in den Sonnenauf-Untergang. Auf und Untergang und sind alle drei zusammen im Kuschel-Wuschel-Land.
Ja, oder? Also ich finde, wir sind zu so einer richtigen Einheit gewachsen jetzt ganz zum Schluss.
Ja.
Um nochmal das Ganze mit den Chancen zu besprechen, quotentechnisch sind es jetzt in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen immer so die Anfang bis Mitte 20er, in denen er auf Sieg natürlich, ist das jetzt bezogen, steht. Glaubt ihr, dass das zu tief gestapelt ist?
Also ich glaube, zu dem jetzigen Zeitpunkt des Wettbewerbs, der ja noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen hat, geht man ja vielleicht auch immer davon aus, wie so ein Land in den letzten Jahren abgeschnitten hat. Und ich würde als Buchmacher ja auch nicht irgendwie sagen, Deutschland hat Siegeschancen, auf gar keinen Fall. Da ist die Musikgeschichte beim ESC ja auch viel zu desaströs gewesen. Ich glaube tatsächlich, man kann das erst fair bewerten, wenn der Junge anfängt, dort zu proben, wenn man weiß, wie sieht die Performance aus und in welchem Startfeld wird er sich befinden. Ich glaube, alles andere ist ja auch noch sehr spekulativ, gerade bei Liedern, die jetzt nichts mit dem Gewinn zu tun haben. Ich denke, da spielt er nicht mit, aber die sich so im Mittelfeld bewegen.
Aber ich finde, er kann sich nicht verstecken. Also so jetzt das, was wir so davor hatten, finde ich, kann er sich schon gut mit einreihen und braucht sich auch nicht zu verstecken. Das ist ein Lied, das kann was, würde ich sagen.
Ich glaube, er sollte einfach nochmal mit Michael Schulte sprechen, weil der war zum Zeitpunkt seines großartigen vierten Platzes nämlich ähnlich platziert in den Quoten. Und ich glaube, dass er vielleicht für sich selber, wenn er da drauf schaut, was vielleicht gar nicht so clever immer ist, für sich realisieren muss, die Leute haben meinen Auftritt im Prinzip ja noch gar nicht gesehen, wie er auf der ESC-Bühne wirkt. Des Weiteren haben die diesen, wie Bernhard sagt, diese ganzen Kontextdinger noch gar nicht gesehen. Und gehen davon aus, es ist Deutschland, es wird eh katastrophal. Positiv bleiben, weiter bei sich bleiben, weiter an den Song irgendwo auch glauben. Und ich glaube, dann kann das einer der besseren Platzierungen für Deutschland der letzten Jahre werden. Was er auf jeden Fall, egal ob er Letzter oder Erster wird, für sich mitnehmen kann. Ich finde, er hat einen guten Song und er bringt den gut rüber. Und ich als deutscher Zuschauer muss sagen, mir gefällt er deutlich, deutlich, deutlich besser als die Songs der letzten ein, zwei Jahre.
Also wir brauchen uns nicht schämen.
Nee, für diesen Song finde ich absolut nicht.
Ja, das sehe ich genauso. Wir brauchen uns nicht schämen. Ich habe mal letztens gedacht, aber vielleicht hassen mich auch alle, wenn ich das jetzt sage, wenn ich den Song höre, es gibt ja dieses typisch ESC-Liedmäßige, dass man den letzten Refrain so ein bisschen, so eine kleine Tonlage höher macht. Und dann habe ich immer schon gedacht, als ich das gehört habe, das hätte dem Song vielleicht nochmal so eine gewisse Prise Besonderheit gegeben, wenn man das gemacht hätte. Aber ist vielleicht auch nur meine Meinung. Muss ich auch vielleicht auch nochmal drüber nachdenken.
Ich glaube, für ESC-Verhältnis wäre das gar nicht schlecht. Das ist die Frage natürlich immer, wie viel stimmlich er da variieren kann oder auch möchte. Was mir allerdings noch so einfällt, was ich auch noch als Verbesserung sehen würde, wäre vielleicht der Bühnenauftritt. Also ich glaube, er braucht gar nicht so viel machen, wie er beim deutschen Vorentscheid gemacht hat. Also das mit der Loop und sowas, soll er alles weglassen? Soll er sich da mit seiner Gitarre hinstellen? Ich glaube, das wäre viel, viel effektiver. Und er braucht ja sonst eigentlich nichts auf der Bühne. Er braucht keine Tänzer oder Sonstiges. Er braucht nur sich selbst, muss bei sich sein und dann ein clever, überlegtes, abgestimmtes Licht und Bühnenbild dahinter.
Und jetzt kommt was ganz Besonderes, denn beim ESC darf man ja gar nicht für sein eigenes Land abstimmen. Aber bei Eurovision, dein ESC-Podcast, da darf man das. Wir fuchsigen und das können wir doch mal direkt machen. Wir bewerten jetzt einfach unser eigenes Land.
Ich war, wo ich mir das Lied beim ersten Mal angehört habe, war ich bei einer guten 7. Aber jetzt, wo ich es dann doch nochmal das zweite Mal gehört habe, muss ich leider sagen, es ist höher gegangen. Wir hatten uns ja irgendwie so ein bisschen... Ich spreng jetzt mal wieder hier alles und bin dann doch bei einer 10.
Ach so! Guck mal, da ist sie von einer 7 auf eine 10 direkt gesprungen.
Ja, irgendwie ist mein Herz dann doch nochmal aufgegangen und hat gedacht, mein Gott, es ist schon irgendwie doch schön. Das ist nicht nur eine 7, das ist schon schön. Das berührt mich.
Ja, du bist ja auch so eine Emotionale und da haben wir ja auch gern gemacht, dir diesen Titel auch schon mal näher zu bringen. Das ist doch toll, ist doch ein super Resultat aus unserem Podcast.
Ich bin wahnsinnig emotional. Das ist ja, das ist mit einer meiner Schwächen und mit einer meiner größten Stärken. Also.
Wir nehmen das jetzt einfach mal als Stärke. Johannes, ja. konnten wir dich denn auch noch ein bisschen überzeugen, dass du jetzt auch noch ein bisschen höher bewertest als gedacht?
Ich mag den Song tatsächlich so schon sehr gerne, muss ich sagen. Der Text spricht mich an. Die Musik, ich muss sagen, ich bin ja nicht so der R&B-Hörer. Aber ich gebe trotzdem 8 sehr lieb gemeinte Punkte und ich hoffe, in Turin werden es dann deutlich mehr für Malik Harris bei Einzelbewertungen. Und drücke ihm ganz fest die Daumen.
Also ich würde dann mal 7 Punkte geben. Ich glaube, dass ich das vielleicht auch bis zum Contest noch steigern kann, gerade wenn man auch drüber spricht, das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesagt, dass man dann irgendwie mehr Bindung zu den Songs bekommt. Also ich mag es, ja, und ich glaube, da ist noch viel mehr drin, gerade was die Bühnenperformance betrifft. Und somit haben wir dann auch den Gewinner dieser Folge mit Deutschland 25 Punkte insgesamt heute erhalten. Und das ist ja auch noch nicht oft vorgekommen, ne, dass wir so viele Punkte für Deutschland geben. Irgendwie ist das doch auch ein gutes Zeichen.
Ja.
Das Allertollste ist, Madeleine, dass wir heute sogar, das war ja Zufall, sogar deine 12 Punkte mitbekommen haben. Also dein Lieblingslied im aktuellen Jahrgang.
Ja.
Wir kommen jetzt zum Ende der Sendung, aber natürlich nicht, ohne dass du uns noch verraten musst, wer ist denn dein einer Punkt?
Boah. Also so von dem ganzen ESC, wirklich von dem ganzen ESC, muss ich wirklich sagen, ist Moldawien mein einer Punkt. Ich fahre ja viel Auto und es ist halt einfach so, ich habe das im Auto gehört und habe so gedacht, boah, verdammt, wo ist dieser Knopf zum Umschalten? das war so wirklich so, nee.
Ja, also gehört jetzt auf jeden Fall zu der Kategorie, wo du sagst, würdest du dir persönlich jetzt nicht anhören?
Nein, das wäre, also ne, es ist für ne, ein bestimmt ein gutes Lied, wenn ich es verstehen würde. Aber mein Geschmack hat es leider nicht getroffen.
Ja, und ich kann dir nur empfehlen, im Mai den Song Contest zu gucken, denn meistens sind es die Lieder, gegen die man so einen gewissen Groll hat, die es dann aber meistens sehr weit schaffen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, den ESC weiterhin zu verfolgen.
Benasch hat da recht.
Ja, aber danke, dass wir das noch wissen durften, weil das hat mich nämlich sehr interessiert. Wir sind am Ende der Sendung, Johannes, oder?
Ja.
Wir haben es geschafft für heute. Madeleine, es war ein Traum. Danke, dass du bei uns warst.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Ja, komm gerne wieder. Es war ganz herrlich, mit dir zu plaudern, auch meine Meinung zu erfahren von einem Menschen, der sich die Lieder nicht schon 30 Mal angehört hat.
Ich komme sehr gerne wieder.
Und wir werden bei jedem Sonnenaufgang jetzt an dich denken.
Ja, und an meine 12 Punkte.
Genau.
Madeleine, auf Island. Ihrem Liegestuhl im Garten beim Sonnenaufgang und den Island-Song hören.
Ja,
das klingt nämlich sehr romantisch. Romantisch ist unsere Sendung natürlich auch immer, Johannes, oder was meinst du?
Ja, und zwar auf YouTube wird es sehr romantisch.
Oh ja, auf Instagram ist es auch immer hochromantisch.
Oh. Und auf Facebook auch.
Mein Gott. Ja, und dann bleibt uns ja nichts anderes mehr zu sagen als ein romantisches...
Bis dahin.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao, Bambina.